Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute begrüße ich meine ersten männlichen Gäste in meinem Podcast. Ich freue mich auf Jan und Tom. Und ja, es ist eine sehr spannende Geschichte, denn es gibt eine Vorgeschichte dazu. Aber vielleicht versuchen wir diese Folge so zu erzählen, dass man sie auch versteht, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt.
Das wird schwierig.
Das wird schwierig, ich weiß. Aber wir versuchen es mal. Jan, hast du eigentlich bei dir irgendwann in deinem Leben mal einen Punkt gehabt, wo du wusstest, ich möchte Vater werden? Oder war das Vaterwerden eigentlich nie ein Thema bei dir?
Vater werden war insofern Thema, als dass ich damals einen Freund hatte, der unbedingt Vater werden wollte. Und es gab tatsächlich in unserem Tanzkurs, den wir damals gemeinsam gingen, zwei Damen, die großes Interesse äußerten, dass wir doch bitte schön damit einsteigen könnten. Und da war ich tatsächlich das erste Mal gewarnt, weil die Damen ursprünglich was von einer Vierer-WG und Zusammenleben mit Kind sprachen. Und danach war dann irgendwie die Rede davon, ihr könnt dann ja in die Nähe ziehen, und ein halbes Jahr später waren die getrennt.
Okay, gut, dass ihr da nicht eingestiegen seid.
Und so gesehen war ich erstmal eher gebrandmarkt.
Aber das war schon damals ganz klein in der Tanzschule. Die wussten, ihr seid ein schwules Paar, die waren ein lesbisches Paar.
Das war ein schwul-lesbischer Tanzkurs,
genau. Das war ein schwul-lesbischer Tanzkurs und die wollten dann ganz klar auch gezielt, war dann wir quasi im Endeffekt, wir wollen euren Samen haben quasi. Ja. So kann man sich das vorstellen.
Nur als Cliffhanger, dazu gibt es später auch noch eine Geschichte.
Ja, okay, bin gespannt. Aber so war ein Wunsch, also bei Frauen gibt es ja oft so einen Moment, wo man so einen Kinderwunsch hat und der kann auch sehr, sehr stark sein und der kann viel beeinflussen. Hattest du sowas?
Nicht konkret, wirklich. Also ich habe mich tatsächlich sehr geehrt gefühlt, als ich dann gefragt wurde, aber wirklich groß auseinandergesetzt habe ich mich damit nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Vaterwunsch passiv nicht so groß war.
Irgendwann kam mal deine Arbeitskollegin Andrea auf dich zu und hatte eine besondere Frage. Wie war das? Erinnerst du dich?
Ganz dunkel, wenn ich ehrlich bin, was auch an meinem Gedächtnis liegt. Also es ging einfach darum, dass sie damals schon ein paar Jährchen mit Tina zusammen war und dass Tina ganz klare Gefühle hatte in der Richtung, dass sie eben Mutter werden wollte. Ich glaube, bei Andrea Chemie war das damals noch nicht so groß, aber sie hatten sich offenbar gemeinsam überlegt, wie könnte das vonstatten gehen und wie sie dann auf mich gekommen sind, außer dass sie mich kannten. Keine Ahnung, vielleicht war das der Quotenschwule, der gerade im Angebot war, aber...
Nein, ich kann da gleich was zu sagen. Es war nicht der Quotenschwule.
Okay. Auf jeden Fall haben sie mich irgendwann gefragt und ich glaube, bis zur Antwort ja, kann ich mir vorstellen, waren es dann doch keine 30 Sekunden.
Ich habe mit Andrea und Tina gesprochen und Andrea, als der Kinderwunsch bei Tina aufgekommen ist, vielleicht doch nochmal zur Einordnung. Tina und Andrea sind ein lesbisches Paar und waren auch schon einige Jahre zusammen. Und Tina hatte dann irgendwann den Kinderwunsch. Und als sie den geäußert hat, hatte Andrea gar nicht so irgendwie, die hatte auch bis dahin gar nicht so mit irgendwie Kinderwunsch darüber nachgedacht, aber ihr war sofort gleich Frage ja. Also es war ganz klar. Und warum war es klar? Die beiden haben es mir gesagt, weil du natürlich ein Baum von einem Mann bist. Du siehst gut aus, du hast eine tolle Figur, du bist intelligent, kreativ, so, 1000 Sachen, ja, und bist auch noch bescheiden. Und das war also ganz klar, es wäre ja mega, wenn der Vater werden könnte.
Gut, dass man im Radio nicht sieht, dass man rot wird.
Ja, okay, also der erste, konntest du das vorstellen, aber trotzdem muss man ja besprechen, wie machen wir das denn? Wie kam das dann? Wie wurde das dann konkreter?
Naja, es war dann, und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich da auch nicht so übertrieben gut auskannte, die Frage, wie timet man das Ganze? Also am Anfang haben wir uns tatsächlich zu dritt getroffen und irgendwann ging das aus terminlichen Gründen nicht mehr. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir ziemlich genau ein Jahr das Ganze versucht. Falls Lotta jemals fragt, alles was ich dazu sagen kann, ist, dass ich immer zu irgendeinem Zeitpunkt einen Becher auf eine Waschmaschine gestellt habe und dann irgendwann wieder gegangen bin. Schon eine relativ surreale Situation. Und in der Tat, das war ein Tag, an dem das Ganze dann doch gut ging, an dem Tina und ich uns sehr, sehr kurzfristig zusammen telefoniert hatten und überhaupt keine Zeit hatten, also beide maximal eine halbe Stunde. Ich glaube, Tina musste wieder in die Schule, ich musste zum Sender. Um mal ganz konkret zu werden, ich habe in diesen Becher geguckt und gesagt, das hätte ich mir auch schenken können, aber es hat geklappt.
Krass, oder? Also ich meine, also unromantischer oder weiß ich nicht, unbedeutsamer jetzt so von den Gegebenen kann man sich nicht vorstellen und trotzdem hat es geklappt.
Ja. Und was dabei rausgekommen ist?
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Und dann ist Tina schwanger geworden. Also kannst du dich daran erinnern? Weil vorher hattet ihr ja auch schon mal euch ein paar Mal getroffen und da hat es nicht geklappt. Kannst du dich erinnern, als der Anruf kam, wir werden Eltern? Oder was hat sie gesagt?
Ich bin ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob es nicht eine SMS war. Ich halte das für wahrscheinlicher, weil wir, glaube ich, allesamt, also ich bin zumindest nicht der große Telefonierer. Und gut, da war dann klar, dass es ab da einige Dinge zu klären gibt. Auch ich wusste damals, dass man die ersten 3 Monate lieber abwartet. Dementsprechend habe ich meinen Eltern auch erst dann was gesagt, die von dem ganzen Versuchsmodell aber auch überhaupt nichts wussten.
Wie haben die reagiert?
Die waren gerade, man muss dazu sagen, ich komme von der Insel, deswegen ist das logistisch, seine Eltern zu treffen, nicht ganz so einfach. Die waren aber dann prompt zu dem Ende der 3 Monate auf dem Festland und ich bin dann sehr, sehr kurzfristig, sie waren auch einigermaßen überrascht, dann hoch in den Norden gefahren. Und meine Eltern wussten überhaupt nicht, warum ich denn jetzt in der Gegend war. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, zu warten, bis sie sitzen, aber Mutter stand dann irgendwie in der Küche und machte gerade Tee. Und Vater stand in der Tür und doch, sie waren einigermaßen überrascht und sie haben sich aber ordnungsgemäß gefreut. Hatten natürlich dann 10.000 Fragen. Und
hast du ihnen von dem Becher auf der Waschmaschine erzählt?
Kann sein, dass sie das jetzt zum ersten Mal so konkret hören. Aber letztlich technisch konnten sie sich das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen.
Also da war auf jeden Fall so ein warmes Umfeld und cool, wir werden Großeltern, wir freuen uns.
Ja, ja, unbedingt. Also wenn ich ehrlich bin, war für mich auch ein Gedanke von vielen, dass meine Eltern Großeltern werden sollten. Meine Schwester war eben auch schon ein paar Tage älter und damals nicht bemannt. Und das als Chance zu sehen, dass da doch noch Enkel kommen, war auf jeden Fall ein Aspekt.
Wann kam für dich ein Moment oder gab es für dich dann einen Moment, wo du gespürt hast, das wird jetzt, also ich werde jetzt Vater, das macht was mit mir. Wann war das? Bei der Frau ist das ja so, dann kann sie die Schwangerschaft miterleben, da kommt dann, das Kind bewegt sich, da hat man schon viele Möglichkeiten, so eine Verbindung aufzubauen. Wie war das bei dir?
Surreal, weil dafür war es doch auch immer noch sehr weit weg. Klar, irgendwann kam das Foto vom Mutterleib, was sich eben auch total surreal anfühlte.
Das Ultraschallbild?
Genau, das Ultraschallbild. Und wir haben uns dann zwischendurch immer mal wieder gesehen. Gleichzeitig haben die aber gerade auch ein Haus gebaut und hatten da auch den Kopf voll mit 1000 anderen Dingen. Und für mich war es ganz viel, was passiert dann? Also man muss ehrlicherweise sagen, dass wir auch über die einzelnen Rollen, welche Rolle ich haben sollte, so konkret nicht gesprochen. Also es war ganz klar, sie wollten einen Vater für dieses Kind. Und wie ich die jetzt ausfüllen würde, war mir nicht so richtig klar.
War dir nicht klar, weil du nicht wusstest, was sie wollten, oder war dir nicht klar, weil du nicht wusstest, wie du das gerne haben wolltest?
Weil wir das, glaube ich, sehr ergebnisoffen gehalten haben. Und zum Beispiel, ich bin einfach ein großer Reiseonkel. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem wir verabredet haben, ja, wir versuchen das Ganze, habe ich auch damals schon vorgewarnt, es kann durchaus passieren, dass ich mal ein halbes Jahr unterwegs bin. Und da haben die eben, wie bei so vielen Sachen, sehr tolerant, sehr offen gesagt, dann ist das so. Und ich vermute mal, es kommt noch eine Frage in die Richtung, aber genau wegen dieser Grundeinstellung funktioniert das Ganze, glaube ich, so gut.
Wann hast du das erste Mal deine Tochter gesehen?
Am Tag der Geburt, tatsächlich. Also ich war damals noch mit meinem vorherigen Freund zusammen. Die Mütter wollten eben nicht, dass wir schon im Krankenhaus sind, aber es kam dann nach sehr langer Geburtsphase dann irgendwann morgens, ich gebe zu, die Nacht war tatsächlich auch sehr schlaflos, die Nachricht, jetzt ist es passiert und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und Lotta war da, wenn es hochkommt, 2-3 Stunden alt, glaube ich.
Hattest du sie schon am Abend?
Ja, ja, direkt. Also das fand ich zum Beispiel von Andrea auch echt super, echt süß. Sie hat mir im Grunde Lotta sofort in die Hand gedrückt und klar, da schmilzt man erstmal weg.
Die Rolle, die da noch nicht so klar war, da war jetzt ja ein Baby da, es tut mir leid, Tom, es ist gerade voll langweilig für dich, ne? Aber du kommst vielleicht drauf dran. Dann war dann das Baby da, also nochmal was anderes, ja, nochmal ein anderer Status quo. So, wie hattest du Kontakt zu deiner Tochter? Wie wurdest du involviert? Wie war das mit Windelwechsel etc.? Oder wie war das?
Also eine der wenigen Eckpunkte, die wir so grob festgetackert hatten, war, dass ich schon versuchen würde, jede Woche einmal da zu sein und dass man dann im Einzelnen auch mal gucken muss, wo dann der Bedarf ist. Also im Grunde ist es bis heute so, das ändert sich gerade ein bisschen dadurch, dass Lotta einfach natürlich auch sehr viel selbstständiger wird, aber wir haben das relativ oft so gemacht, wenn die beiden irgendwas vorhaben, was vorhatten, bin ich dann derjenige, der versucht einzuspringen.
Was aber auch ein mega Vorteil eigentlich ist, also so wie die Familienplanung und der Wunsch war und so wie ihr euch gefunden habt auch als Menschen, ist so viel Gutes passiert, ne? Weil es passt, ihr versteht euch, ihr habt eure Rollen gefunden, für Lotta auch und um Lotta herum, aber es hätte ja auch viel schief gehen können, es hätte Eifersucht geben können, es hätte Besitzansprüche geben können. Auf der anderen Seite aber, wenn es klappt, wie toll das ist, weil man hat noch eine dritte Person, die auf jeden Fall zur Verfügung steht, auch einfach praktische Problem Kinderbetreuung zu regeln. Ja. Ne? Was man in einer Zweierbeziehung ja dann nicht hat.
Genau. Und also man sieht das ganz klassisch bei Kindergeburtstagen. Also wenn dann sämtliche Elternteile von Lottas Freundinnen und Freunden die Kinder dann vorbeibringen zum Kindergeburtstag, sehen die dann uns 4 da stehen und sagen, boah, geil. Das will ich auch.
Ja. So, die Rolle, musste die irgendwie, gab es da noch so rechtlicher Kram, der geregelt werden musste? Also du bist leiblicher Vater, muss das irgendwo noch hingeschrieben werden? War das ganz klar in der Geburtsurkunde? War das problematisch? Wie war das?
Der Deal war, dass ich erstmal nicht auf die Geburtsurkunde als Vater eingetragen werden sollte, weil damals die Theorie war, dass es mit der Adoption, und das war eben auch von Anfang an abgemacht, dass Andrea ganz klar zweiter Elternteil wird, was ja auch organisatorisch mit allem drum und dran viel mehr Sinn machte. Und da sind wir ursprünglich davon ausgegangen, dass das schneller geht, wenn ich nicht auf der Geburtsurkunde stehe. Der Notar hat dann aber innerhalb von kürzester Zeit gesagt, nee, das ist einfacher, wenn der Vater, der dann, so wie ich das verstanden habe, erstmal gesucht werden müsste, dann erklärt, dass er quasi die Vaterschaft abgibt. Und dementsprechend, wie die Verabredung eben vorher auch war, sie wird tatsächlich dann irgendwann alle mal zum Notar gewackelt. Der hat sich gefreut wie ein Schneekönig, weil er das, glaube ich, in solcher Harmonie auch selten sieht. Mhm. Und damit habe ich dann alle Vaterrechte abgegeben, auch alle Pflichten, muss man ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Und das funktioniert bis heute bestens.
Wie hat das Vatersein dein Leben verändert? Erstmal nur für dich persönlich. Was hat das mit dir gemacht? Mit einer Frau, glaube ich, ändert sich alles. Also wenn sie Mutter wird, kann man sagen, es beeinflusst jeden Aspekt des Lebens. Wie ist es für dich?
Das ist eine schwierige Frage. Subjektiv war auch das erstmal surreal. Einfach weil so vieles anders ist, als man sich das klassischerweise wahrscheinlich vorstellt. Also ich musste mir am Anfang mehr oder weniger erstmal trotz allem einreden, du bist jetzt Vater. Mhm. Ich merke, dass das im Bewusstsein meiner Eltern und wie sie mit mir umgehen, durchaus was verändert hat. Also eins der Probleme, wenn du auf Inseln groß wirst, ist, dass du mit 16 von der Insel geschmissen wirst, um dann irgendwann in einem Internat Abitur zu machen. Mhm. Das Problem ist, du bleibst dann teilweise bis in die 40er auf ewige Zeiten das Kind. Mhm. Und genau so wirst du dann immer auch ein bisschen behandelt. Und ich habe einfach gemerkt, meine Eltern gehen mit mir anders um, seit es Lotta gibt. Nehmen einen tatsächlich mal ganz böse gesagt als erwachsene Person wahr. Mhm. Und natürlich freuen sie sich auch jedes Mal, wenn Lotta mit auf die Insel kommt. Umgekehrt, auch da ist tatsächlich dann wieder die Insel ein Nachteil. Die kriegen sich schon verdammt selten zu sehen. Also das ist nicht so wie bei anderen Großeltern, die um die Ecke wohnen. Das sind so ein, zwei Mal im Jahr und dementsprechend ist da wahrscheinlich auch die Bindung nicht so eng, wie wir alle Beteiligten sich das gerne wünschen würden. Aber immerhin, es ist da, es geht weiter. Das ist, glaube ich, so das Gefühl bei denen.
Für Lotte aber auch, sie hat drei, als alle noch gelebt haben, drei Großelternpaare. Und ich glaube, bei euch gab es noch ein witziges Fun-Fact. Alle oder fast alle Opas heißen Helmut, kann das sein?
Nee, es gab vier Opas ursprünglich und von denen hießen drei Dieter.
Dieter, okay.
Beziehungsweise die Dieters leben tatsächlich alle noch.
Die Dieters leben noch.
Genau.
Okay, also auch da wieder ein Pluspunkt fürs Kind, kann man eigentlich sagen, von den Menschen her.
Einfach. Genau. Ich glaube, die Dieters gehen auch allesamt sehr unterschiedlich mit ihrer Opa-Rolle um. Mhm. Aber klar, ein Benefit.
Hast du Situationen gehabt, wo du das Gefühl hattest, du musst der Lotta was erklären? Du musst der Lotta erklären, warum du da nicht wohnst, warum es anders ist? Oder war das aus deiner Sicht für Lotta einfach immer normal, weil das natürlich ihr Leben ist?
Keine Sekunde. Also Lotta war, glaube ich, von der ersten Minute klar, in was sie da reingeboren ist. Und das haben die Mütter ihr natürlich auch einfach immer gut erklärt. Und für sie war auch immer klar, wer ich bin, wo ich bin, wann ich da bin. Also das ist nie, bisher zumindest nie ein Problem gewesen.
Fragt sie manchmal was? Also
also auf die Frage, wie habt ihr das eigentlich gemacht, warte ich bis heute.
Okay, ist noch nicht gekommen. Vielleicht ist es für sie auch klar. Als ich mit Andrea und Tina gesprochen habe, haben sie mir gesagt, dass auch am Anfang für sie nicht so klar war, wie zentral oder konstant wird deine Rolle im Leben ihrer Tochter und auch in ihrem Leben. Mittlerweile sagen sie, dass sie unglaublich froh sind, dass da ein Vater ist, dass eine feste Vaterrolle für die Tochter da ist. Wobei sie sich auch sehr darüber freuen, dass sie eine Tochter und keinen Sohn bekommen haben. Also das ist für sie, haben sie mir erzählt, also das hat für sie so vieles einfacher gemacht, vielleicht auch besonders für Andrea, aber Tina, glaube ich, wäre es egal gewesen, so wie ich das mitbekommen habe, aber dass es einen Vater gibt und dass du die männliche Rolle in der Familie hast und auch da bist, das ist für die beiden aus Muttersicht sehr, sehr wichtig und ein Riesengewinn, ein Riesenbenefit.
Ja, und schön zu hören auf jeden Fall. Freut mich total. Wenn ich ehrlich bin, habe ich tatsächlich auch damals, das haben sie damals auch gefragt, wenn ich mir was gewünscht hätte, eher einen Sohn gewünscht, aber aus den gleichen Gründen. Mhm. Einfach mit dem Grundgefühl, da weiß ich eher, wie der tickt. Ich bin heute total froh, dass Lotta ein Mädchen ist, als Mädchen auf die Welt gekommen ist. Und ich glaube, mit einem Sohn wäre es komplizierter geworden. Also auch wenn ich so Lottas Freundeskreis sehe, die Jungs sind alle anstrengender. Oh Gott, wie hören das jetzt? Auf jeden Fall überwiegend. Und Lotta ohnehin ist ein sehr, sehr pflegeleichtes Mädchen. Und deswegen ist schon alles gut, wie es läuft.
Die Zeit, die ihr zusammen verbringt, was macht ihr dann? Einmal die Woche seht ihr euch?
Genau. Wir versuchen schon relativ oft wirklich konkret was miteinander zu machen. Schwimmen gehen, früher ins Spieleparadies oder ähnliche Dinge. Ich hatte aber ehrlich gesagt auch keinen Bock, immer der Eventpapa zu sein. Also einfach mal zu Hause sein, seit der Grundschule zusammen irgendwie Hausaufgaben machen. Sie spielt Klavier und einfach mal zusammen rumklimpern, wobei ich überhaupt nichts kann. Oder auch relativ viel malen, zeichnen, das ist eher so ein bisschen meine Passion. Das sind so die Sachen und das kriegen wir sehr gechillt hin. Also wir können auch mal eine, zwei Stunden nebeneinander am Schreibtisch sitzen und keiner sagt groß was. Und am Ende kommt ein gutes Bild raus.
Wie war das für dich? Du warst zu der Zeit, als Lotta in euer Leben kam, warst du in einer anderen Beziehung? Warst dann Single, genau. Glaube ich, ne?
Ja.
So, jetzt haben wir aber hier ja noch den Tom sitzen. Mhm. Ihr und beide seid verheiratet.
Genau.
Und wie war das für dich, Tom, als du Jan kennengelernt hast? Und das Thema Kind, kam das relativ schnell auf den Tisch?
Ja, also Jan hat das eigentlich sofort gesagt, dass es da Lotta gibt, dass er eine Tochter hat. Und das war für mich überhaupt Also war toll, das war jetzt überhaupt kein Hinderungsgrund oder so, jetzt zu sagen, nö, der hat aber irgendwie Kinder, das ist mir zu anstrengend, das will ich nicht oder so. Nee, gar nicht. Es war eben auch nie so, dass ich jetzt selber den großen Kinderwunsch gehabt hätte, von mir aus. Aber jetzt, wo ich das so erlebe, finde ich, ist es doch irgendwie ein ganz tolles Gefühl, auch Teil dieser Familie zu sein.
Streng genommen warst du auch kein bisschen überrascht, dass es da eine Tochter gab, oder?
Nö, du hast es auch sofort erzählt.
Ja, ja, nee, aber... Also,
wurde akzeptiert.
Ja. Ja. Sehr pflegeleicht.
Wie alt war Lotta, als Tom und Lotta sich kennengelernt haben?
Ich glaube, etwas über eins, anderthalb.
War die noch klein? Also kennt sie dich, hat sie euch eigentlich auch immer als Paar schon so im Kopf?
Genau. Überwiegend, ja, genau. Mhm.
Was glaubt ihr, könnt ihr, wenn ihr Zeit mit ihr verbringt, ihr nochmal anders mitgeben als normales Ursprung? Ja, oh, ich reiße diese Worte, mir fehlen da immer die falschen Vokabeln. Normales, das Übliche, das in der Familie, wo Vater, Mutter, Kind halt sind. Was glaubt ihr, was ihr mitgeben könnt, was eine andere Familie, eine konservative Familie nicht kann?
Also wir sind beide nicht das Hetero-Männer-Klischee, das nur im Baumarkt rumrennt und den ganzen Tag die Axt schwingt, um mal da das ganz böse Klischee rauszuholen. Und ich glaube, wir denken da gar nicht groß drüber nach. Wir machen einfach irgendwas zusammen. Und wenn sich das irgendwie mit einem Männerbild ergänzt, dann ist das ein netter Zusatz.
Ja, also ich glaube einfach authentisch sein. Mhm. Jetzt nicht irgendwas verkörpern wollen oder so.
Ja. Also wir haben, glaube ich, auch nie darüber nachgedacht, was wollen wir rüberbringen. Also Lotta weltoffen zu machen wär jetzt der falsche Begriff, aber dass Lotta einfach sehr weltoffen mit viel Neugier an die Welt herangeht. Wir waren in der Zeit auch relativ viel reisen und sie hat sich dann auch doch immer mit großem Interesse die Bilder angeguckt und die Geschichten angehört und einfach, dass es wichtig ist, sich für möglichst viel zu interessieren. Das war so das, was noch am ehesten erreicht werden sollte.
Aber das bringt ihr als Persönlichkeiten ja mit. Also das macht euch aus. Natürlich werdet ihr dem Kind, was in eurem Leben ist, auch nahe bringen. Ob es dann fruchtet, ist eine andere Sache. Aber natürlich werdet ihr das mit Begeisterung erzählen. Und ne?
Also man muss klar sagen, wir haben, glaube ich, alle vier als Elternteile es immer abgelehnt, den Geschlechtern irgendwelche Rollen zuzuweisen. Also, dass die Frau kocht und der Mann nicht oder ähnliche Dinge, da hat Lotta, glaube ich, keine 3 Sekunden drüber nachgedacht, weil sie weiß, dass wir das alle tun. Und das geht so quer durch alle Bereiche. Also, Tina spielt deutlich besser Fußball als wir.
Ja, ich würde sagen, sie ist in ziemlich jeder Sportart besser als wir.
Das sowieso.
Ich glaube, dass euer Kind tatsächlich für sie fühlt sich das natürlich nicht so an, aber ich würde sagen, eine wahnsinnige Chance hat, ein sehr weltoffener Mensch zu sein, für sich in ihrer eigenen Entwicklung, aber auch in der Welt einfach, weil sie so viele Möglichkeiten vorgelegt bekommt, wie man lieben und wie man leben kann. Anders als andere Kinder. Und das ist großartig eigentlich.
Ja. Und ich glaube, das überträgt sich auch auf ihren gesamten Freundeskreis. Also in der Nachbarschaft, wir sind überwiegend tatsächlich in Recklinghausen und in der Nachbarschaft haben wir nie das Gefühl gehabt, dass da auch nur eine Sekunde irgendwie an unserem Familienbild gezweifelt oder gerüttelt wird. Und für sämtliche Freundinnen und Freunde ist das stinknormal.
Gab es irgendwann trotzdem mal eine blöde Situation? Erinnerst du dich an irgendeine blöde Situation, wo jemand was Blödes gesagt hat?
Überhaupt noch nicht. Also wir haben natürlich alle so ein bisschen den Kopf eingezogen, als Lotta eingeschult wurde, weil wir gedacht haben, da kommen so die ersten vielleicht doofen Fragen. Sie kommt jetzt ja, oder es geht jetzt gerade frisch aufs Gymnasium, da ist dann kurz mal wieder Kopf einziehen, weil man nicht weiß, wie das da so aufgefasst wird, aber generell ist mir überhaupt nichts bekannt. Also man merkt einfach auch, dass sich in den gut 10 Jahren auch gesellschaftlich unglaublich viel getan hat. Bis hin zu den Malen, wenn wir Lotta mit auf die Insel nehmen. wo das ganz normal ist, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, dass die Mamas gerade woanders sind. Der gesamte Freundeskreis meiner Eltern behandelt das jedenfalls uns gegenüber, als wäre das wirklich was ganz Normales.
Wenn uns ein schwuler Mann zuhört oder ein schwules Paar, die auch gerne Kinder haben möchten, gibt es aus eurer Sicht Tipps, aus eurer Erfahrung heraus, wie es klappen kann? Was ist Bilderbuch bei euch? Das ist Bilderbuch, wirklich. Also, was würdest du sagen?
Können wir nichts für.
Nee, könnt ihr nichts für.
Nee.
Weil es einfach, weil alle
das
mit Liebe
einfach.
Dran
sind.
Es passt einfach.
Ja. Das Glück gibt es anscheinend nicht so oft, muss man leider so als kleiner Downer dazu sagen. Ich habe aus dem Freundeskreis immer mal wieder von ähnlichen Modellen gehört und habe dann auch immer wieder mitgekriegt, dass es überhaupt nicht geklappt hat, wenn tatsächlich ein Kind dabei rausgekommen ist, oft genug, aber es auch gar nicht so weit gekommen ist, weil dann die Präferenzen einfach nicht geklappt hat. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist, jetzt kommen wir in die Anekdotenkammer, ein Kölner Freund von mir hatte sich immer mal mit zwei Damen verabredet, auf ähnliche Art und Weise, wie wir das gemacht haben, und hat dann nach dem 10. Mal, als es wieder nicht geklappt hat, gefragt, was macht ihr eigentlich mit dem Zeug? Und die haben dann gesagt, wir starten immer auf Heizung, damit es so schön flüssig.
Was?
Und ab da war dann klar, sollten wir vielleicht doch mal lieber lassen.
Wollten die nicht oder dachten die wirklich,
dass die waren gut? Einfach, haben sich nicht so gut informiert, sagen wir es mal so.
Krass. Okay, dachten, das ist vielleicht wie ein Wein, den lässt man ein bisschen liegen und dann wird es besser.
Ja, irgendwie sowas.
Also ich kenne auch Beispiele im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, wo das nicht geklappt hat, einfach deswegen, weil das so diese klassische Konstellation war, bester schwuler Freund und beste lesbische Freundin wollen jetzt zusammen eine Familie gründen und da sind einfach viel zu viele Erwartungen, glaube ich, im Spiel. Und das ist einfach so eine enge Beziehung, die man vorher schon hatte, die sich dann verändert dadurch, dass das einfach immer in die Hose gegangen ist mit vielen Streitigkeiten und so. Und ich glaube einfach, der Unterschied ist, dass nicht die super enge Beziehung im Vorfeld war und eben nicht ständig irgendeine Erwartung im Raum steht.
Also wir sind hinterher vor ein paar Jahren auch nochmal von zwei bekannten Damen angesprochen worden, ob wir uns das Ganze nochmal vorstellen könnten. Wo wir von Anfang an gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Letztlich stellte sich dann heraus, dass denen einfach die Samenbank zu teuer war. Und die haben dann auch nochmal sehr rigoros nachgefragt. Und man merkte einfach, bei denen war das Grundweltbild, ein Mann will ja eigentlich nur seinen Samen verbreiten. Und die kamen überhaupt nicht klar damit, dass wir allen Ernstes, wenn wir das denn weiter durchgeführt hätten, tatsächlich sowas wie eine Vaterrolle wollen würden.
Krass, ja. Aber natürlich gibt es da auch andere Vorstellungen. Manche möchten das so haben, ne?
Klar, auch die wird es geben. Und wenn denn tatsächlich alle Parteien eine Elternrolle haben wollen, kann man, glaube ich, generell nur sagen, geht da sehr offen ran, versucht im Vorfeld zu klären, welche Rolle wollt ihr eigentlich haben, aber macht euch da keinen Zeitplan. Klar, sowas wie, wer übernimmt denn jetzt die Rolle als Elternteil, auch gesetzlich, ist sehr entscheidend. Da muss man sicherlich vorher drüber gesprochen haben, aber ansonsten, wer hat welche Rolle, wer übernimmt welche Aufgabe, kann man sich knicken. Das ergibt sich eh.
Ich glaube auch, dass das, man muss entspannt sein, sonst funktioniert das nicht. Also man muss auch sehr flexibel sein, das gehört auch dazu. Aber im Vorfeld alles abzusprechen im Detail, glaube ich, funktioniert auch nicht.
Hast du eigentlich mal eine Situation gehabt, Jan, wo du eifersüchtig warst oder du auch, Tom, auf die Mamas, Mama, Mami, weil sie mehr Zeit mit der Tochter verbringen? War das mal so?
So konkret eigentlich nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich kurz mal stinkig war, als der Name entschieden wurde. Also da wäre ich tatsächlich gern gefragt worden und das haben die Mamas aber alleine gemacht. Und da war ich tatsächlich kurz mal auf den Schlips getreten. Aber da sind wir wieder bei der Toleranz und der Entspanntheit. Da habe ich dann gesagt, gut, dann muss ich durch. Und auch da wieder das Ergebnis spricht für sich. Also.
Kannst du mit Lotta leben?
Ja, klar. Nein, das ist auch, also ich finde Lotta als Name super. Nur vielleicht mal kurz vorher fragen, wäre nicht verkehrt gewesen.
Mhm. Wie ist es bei dir? Also das Thema Eifersucht, spielt das eine Rolle, weil dein Mann mit seiner Tochter natürlich auch Zeit verbringt und eine enge Beziehung hat? Hast du da schon mal sowas empfunden?
Nee, gar nicht. Also was einfach klar ist, man muss immer flexibel sein. Also das bringt auch schon seinen Job mit sich, dass man nicht weiß, wie die Woche aussieht. Am Anfang war es ja auch viel mehr noch so, dass wir eine Wochenendbeziehung hatten, weil ich dann eben in Oldenburg war und er dann in Dortmund oder in Essen. Und ja, man muss sich dann einfach spontan darauf einstellen. Und ich glaube, da sind wir aber beide zu bereit. Und deswegen habe ich nie irgendwie eine Konkurrenz empfunden oder ein Problem empfunden dadurch. Wenn irgendwas ist, dann ist immer ganz klar, Lotta geht vor, würde ich sagen, dass wir sagen, wir versuchen alles möglich zu machen, was geht. Egal, ob das Geburtstage, Weihnachten, Feiertage sind oder eben einfach zwischendurch mal sehen. Das versuchen wir immer, alles möglich zu machen.
Und also es wird eben auch durch Lotta gestützt. Also wenn du sie fragst, wie ihr Familienbild aussieht, behaupte ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber sie hat früher eigentlich immer gesagt, ich habe zwei Mamas, einen Papa und einen Tom.
Und sie hat auch gesagt, die Zeit, die mein Papa mit mir verbringt, die ist der hundertprozentig da. Da muss der nicht was anderes machen, da muss der nicht bei irgendwie auf dem Laptop gucken mit der Arbeit, sondern ist der immer für mich da, 100%. Das hat sie sehr lobend hervorgehoben.
Okay, ja, das versuche ich in der Tat auch.
Wo wir dann eben auch bei dem Thema sind, es ist nicht die Quantität, ne? Es ist die Qualität, also auch der Zeit, die man mit
hoffe mir verbringt. Hoffe ich, vermute ich, ja. Also anders wird es auch gar nicht klappen, aber wenn das funktioniert, bin ich schon mal echt froh.
Bist du froh, dass Andrea und Tina dich gefragt haben vor über 10 Jahren?
Klar. Ja, also, wie gesagt, auch gemessen an der Tatsache, dass ich die Idee von mir aus ja nie gehabt hätte. Und so muss ich aber sagen, war mein Leben immer. Ich war immer ein bisschen der Was-passiert-dann-Typ. Und vielleicht ist das auch die nötige Offenheit. Aber ja, man hat sich auf alles eingestellt und ja, es funktioniert.
Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr die Zeit für mich gehabt habt.
Sehr
vielen,
geil.
Vielen Dank. Nächste Woche hören wir, was Lotta über ihre Familiensituation mit zwei Mamas, einem Papa und einem Tom erzählt. Ich kann
die Wahrheit.
Die ganze Wahrheit. Und ich kann nur jetzt sagen, es ist ein ganz tolles Mädchen. Ich habe selten so eine tolle, beeindruckende 10-jährige junge Frau gesehen.
Könnt ihr auch nicht.
Vielen Dank euch. Das war es schon mit einer neuen Folge von Mama La Papp. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir gern auf Instagram bei Mama La Papp Podcast. Und bitte niemals vergessen, heute ändere ich den Schlusssatz, ihr Mamas und ihr Papas seid die wahren Superhelden. Bitte niemals vergessen. Bis bald. Tschüss.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzl.